Einen wunderbaren, schönen guten Tag wünscht Olli D. und der Podcast Talking Basketball. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch Stefan Koch. Hallo Stefan.
Olli, auch dir einen wunderschönen.
Dankeschön, sehr freundlich von dir. Ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen hört man vielleicht eine wahnsinnig erotische Stimme. Aber ich hoffe, sie hält durch. Und ich mache auch gar nicht lange rum. Wir reden heute über jemanden, der hat was gemeinsam mit Toni Kroos. Ja. Und wird Erinnerungen haben, wenn in gut 4 Wochen der olympische Basketball fliegt.
Ja, wir sprechen tatsächlich mit einer Legende des deutschen Basketballs. Mit diesem Begriff darf man sicherlich nicht inflationär umgehen, aber in seinem Fall ist er zu 100% gerechtfertigt. Wir reden von einem Spieler, und da sind wir bei der Gemeinsamkeit mit Toni Kroos, die du angesprochen hast, der in den 70er Jahren schon als erster Deutscher zu einem ausländischen Spitzenclub gegangen ist. Natürlich nicht zu irgendeinem, sondern zum Plus Ultra des Vereinssports in die spanische Hauptstadt zu den Königlichen. Und wer sich im Basketball, wer sich im Basketball auskennt, der weiß natürlich schon längst, über wen wir sprechen, der Centerspieler seiner Generation.
Da hast du recht. Bilder im Kopf werden dann nachher ein bisschen schwarz-weiß. Beim Podcast haben wir gar keine Bilder, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber ich freue mich wie Bolle, einen Blick in die Vergangenheit zu machen. Und da waren bestimmt ganz, ganz coole Sachen dabei. Und dann steht man noch dran, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Viele Meisterschaften, Olympische Spiele, Teilnahme und ein herausragendes Turnier hat er damals gespielt. Also, jetzt fragen wir ihn einfach mal. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Nein, aber ich nenne mich manchmal auch schon gegenüber meinen spanischen Freunden, mit denen ich immer noch Kontakt habe, Norberto.
Sonst
Norberto.
Ja. Wieso?
Was ist mit Charlie? Ist das ein Spitzname?
Habt ihr das ja seiner E-Mail-Adresse gelesen? Oder was?
Ja.
Das ist mein vorletzter Hund.
Das war okay.
Der vorletzte Hund.
Ja, der liebes Tier, 16 Jahre alt geworden, so ein Rhodesian Ridgeback. Ganz liebes Tier. Und den haben wir Charlie genannt. Und da zu der Zeit poppte das gerade hoch mit der Kommunikation E-Mail. Mein Sohn war da gerade in den USA und da haben wir das gestartet und gesagt, ja gut, dann nehmen wir den Charlie dazu.
Ah, okay. So, aber jetzt, lieber Gast, darfst du dich auch outen und darfst uns deinen vollen Namen nennen.
Was heißt vollen Namen? Norbert Timm.
So.
Genau. Norbert, im August wirst du 75. Da blickt man vielleicht ein bisschen intensiver und nachdenklicher zurück als vielleicht beim 30. oder 40. Hast du es jemals bereut, Leistungssportler gewesen zu sein?
Ja, jetzt, wo es mir gesundheitlich nicht so toll geht, aber das so geht es ja viel, auch die keinen Sport treiben. Also ich habe es nie bereut. In keiner Hinsicht eigentlich. Ich hätte nur ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten sollen. Das war damals, die ärztliche Betreuung hatte einen anderen Charakter als jetzt. Und da ging es einfach zum Hausarzt und dann ging es weiter am nächsten Tag. Also ich bereue nichts. Ich hatte wunderschöne 20 Jahre im Leistungssport.
Das heißt, der Basketball hat dir so ein bisschen was von deiner Gesundheit genommen. Was hat er dir gegeben?
Er hat mir viele Freunde gegeben, viele schöne Erlebnisse. Und das alles verbunden mit meiner Familie. Also meine Familie, meine Frau und meine 3 Kinder, wir haben alle in der Bundesliga gespielt. Und von daher war das so ein Team. Ich weiß noch, wie meine Mutter uns so die Geburtsanzeige für das letzte Kind geschickt hat, die Birte. Und die hat dann etwas gemalt und da stand unten drunter, die erste 5 ist komplett.
Starting 5.
Also ich habe das, wie gesagt, alles auch mit meiner Familie erlebt und erlebt in dem Sinne, als es da ja auch, abgesehen von der Madrid-Phase und später auch, nicht so sehr ums Geld ging, sondern wir eigentlich von schönen Erlebnissen gelebt haben. Und das hat uns die Rückmeldung gegeben.
Bevor wir zurückspulen, einmal noch ins Hier und Jetzt, zu wie viel Prozent Basketball besteht dein Alltag heute?
Also 20%. Aber es geht jetzt eigentlich über die sozialen Medien und durch die Kommunikation mit meinem Sohn. Wir haben immer noch so eine kleine Beratungsagentur, aber das ist jetzt zurückgefahren. Aber das ist auch bedingt durch die Kommunikation mit der Familie, obwohl sich das also in den letzten Wochen stark auf den Leverkusener Fußball verlagert hat. Das war wirklich das Nonplusultra. Ich bin zwar BVB-Fan ursprünglich, aber mein Sohn ist bei Bayern 04 beschäftigt und dann musste man das in der Richtung erleben. Mein Sohn, der darf das gar nicht verraten, der trägt dann außen schwarz-rot. Und unten schwarz-gelb.
Auch nicht schlecht. Auch nicht. Aber ich habe tatsächlich gesehen, jetzt wo du fast 75 bist, du hast aber einen Instagram-Account und einen Facebook-Account. Du bist da tatsächlich auch aktiv.
Ja, ich bin mittlerweile hat sich das auf LinkedIn verlagert. Facebook wird immer lahmarschiger und ich habe ja auch noch andere Sachen, Blue Sky mal probiert und sowas. Und teste das auch von politischer Hinsicht her. Und
Ah.
bin ich da auf dem Laufenden. Und außerdem sind da meine Kinder auch recht aktiv. Und das ist eine ganz gute Verbindung. Also nicht nur WhatsApp, aber ist manchmal ein bisschen viel, aber ich schöpfe immer noch von den Informationen, die da laufen.
Von Facebook und Insta zurück an deine ersten Gedanken, als du zum ersten Mal einen Ball in Orange in der Hand hattest, als kleiner Bub. Was sind deine Erinnerungen noch daran?
Ein kleiner Bub, das gab es bei uns noch nicht. Also bei mir ist das erst mit 10 Jahren im Gymnasium hat das angefangen. Habe ich vorher vom Basketball nichts gehört. Ich saß nicht auf der Straße, da gab es keine Freiplätze, da gab es keine Medien, die da was rüberbringen. Und das hat in der Schule erst angefangen. Und mein Sportlehrer, der war Vorsitzender vom Westdeutschen Basketballverband. Von daher war da ein gewisser Connex da. Ja, und da habe ich quasi meine Laufbahn begonnen.
Du hast ja erwähnt, dass du ein BVB-Fan bist. Das kommt daher, du bist gebürtiger Dortmunder. Warum hat es dich zum Basketball verschlagen? War das wirklich dieser Lehrer, der Vorsitzende vom Westdeutschen Basketballverband war? Weil eigentlich muss man doch sagen, im Pott in Dortmund BVB und Fußball.
Ja, ich habe auch mit Fußball angefangen, aber ich war dann noch erheblich schmächtiger und da kam ich nicht so ganz gut klar und dann habe ich durch die Schule eigentlich ein Feuer gefangen.
Wie sah denn Jugendbasketball in den 60er Jahren wirklich aus? Also wie oft habt ihr trainiert? Du warst ja dann auch, glaube ich, relativ schnell in Hagen. Wie hat das alles funktioniert? Das ist ja mit Sicherheit mal ein ganz anderer Schnack als heute.
Ja, ich hab ja Abi gemacht dann in Dortmund und da bin ich schon von Leverkusen angesprochen worden, aber wollte noch nicht wechseln, weil ich eben das Abi hinkriegen wollte. Dann habe ich das Jahr in Hagen gespielt und mein Abi gemacht und bin danach auch aus Studiengründen in Richtung Rheinland gewandert.
Das ist ja auch eine ganz interessante Sache. Du bist nach Leverkusen gegangen. Heute weiß man, womit Sportler in erster Linie gelockt werden. Womit hat man dich gelockt?
Mich haben die Gesprächspartner beeindruckt und das war eigentlich ein ausschlaggebend. Natürlich war auch dieser Aspekt Kölner Uni da, hatte auch eine Relevanz. Und sicherlich war auch damals schon das Thema Bayer AG im Hintergrund. Ne?
Welche Beträge standen da im Raum in D-Mark? Ich meine, zumindest eine kleine Aufwandsentschädigung wirst du ja bekommen haben, oder?
Ja, von allen Seiten. Also in 70 begann das ja auch mit der Sporthilfe. Und im Zuge der Olympischen Spiele wurde das auch ein bisschen mehr, sodass wir da kurz vor den Olympischen Spielen zum Beispiel die horrende Summe von 120 Mark pro Monat bekommen. Durften das aber nicht in die Tasche stecken, sondern mussten das per Naturalien verarbeiten. Also da lief nicht viel. Dann habe ich von der Bayer AG ein kleines Stipendium bekommen, aber das war eigentlich minimal. Ich habe mich dann bis zum Karriereende auf ein gutes Gehaltsniveau hingearbeitet. Und der Einstieg von Real Madrid war ja auch ganz nett.
Da kommen wir nachher natürlich noch dazu. Zu der Zeit, wo du dann in Leverkusen warst, wie war damals der Stellenwert des deutschen Basketballs?
Ich das sagen, es gab überhaupt keinen Stellenwert.
Ja, habe ich mir gedacht.
Also das war so eine Kommunikation unter Freunden. Meine erzählt hatten das da mal. Alte Spieler angesprochen, also da gab es einen, Weinand hieß er auch, er hat auch Olympische Spiele gespielt und der hatte dann schon in den 60er Jahren Europameisterschaften gespielt und Mitspieler von mir, Cuprella hieß der, der war da auch schon zugegen, dann hat Aachen auch eine ganz gute Rolle gespielt seinerzeit, aber sonst war das alles relativ dünn, ne? Bewegte sich im kleinen Dunstkreis. Also nicht in der Cloud, sondern immer im kleinen Dunstkreis.
Du bist ja dann auch international relativ schnell bekannt geworden, hast die EM 69 gespielt, die EM 71 und dann kam Olympia 72 in München. Olli hatte ich jetzt gerade nach dem Stellenwert gefragt. War das in eurer Wahrnehmung eine Chance, dieses olympische Turnier, den Basketball in Deutschland populärer zu machen und wie ist man aus deiner Sicht heraus mit dieser Chance umgegangen?
Also das war sicherlich eine Chance, aber das ist nicht so auch gegenüber uns so kommuniziert worden, dass wir verantwortlich wären für den Blick nach oben oder für ein Marketing. Das war ein Stück harte Arbeit. Wir haben von den Olympischen Spielen 3 Monate Trainingstage gehabt. Ich würde nicht sagen, wir Wasser und Brot, aber das war eine sehr harte Zeit und wir haben uns da gut entwickelt und haben noch eine Rolle gespielt. Dummerweise dann eigentlich dumm Spiele verloren. Aber wie auch beim Volleyball, man ist also aus der Thematik München 72, was ein Fest war, positiv herausgegangen. Das hat sich jetzt nicht in Zahlen niedergeschlagen, wie jetzt nach der Weltmeisterschaft. Also hätten wir auch besser spielen müssen. Aber nochmal zur Situation. Das ist so ein Stück meiner Biografie. Als ich 1971 die Europameisterschaft in Essen gespielt habe, bin ich in der Halbzeit, war das so üblich bei mir, Espresso nicht trinken gegangen. Und da standen plötzlich zwei Spanier vor mir. Der Pedro Ferrandis. Und der Lolo Sainz. Der Ferrandis war, der ist der gekrönte Coach von Real Madrid über die Jahre und der Sainz war sein Co-Trainer und kam auf mich zu. Und die hatten mich vorher schon bei der EM der Junioren in Vigo beobachtet und gesagt: Komm zu uns, wir können hier gleich einen Vertrag machen. Da sagte ich: Nee, das ist mir so fremd, ich muss noch zur Schule gehen. Ja, und dann haben wir uns verabredet und dann ist das eben ein Jahr später geworden. Und interessanter war ja auch, ich durfte ja gegenüber außen, wäre ja auch eine Marketinggeschichte gewesen, gegenüber außen und intern vorne in den Spielen nicht sagen, dass ich einen Vertrag mit Madrid abgeschlossen habe. Weil es da gab damals keine Verträge. Die bei Olympischen Spielen waren, die durften ja gar kein Geld verdienen.
Das heißt, wenn du das vorher bekannt gegeben hättest, hättest du deinen Amateurstatus verloren und hättest nicht spielen dürfen?
Ja, das war so angesagt. Also der Schöttler, der Generalsekretär, hat mir so nahegelegt. Und dann war das eben ganz lustig. Ich habe mich schon auf Spanien gefreut. Und als wir dann auch gegen Spanien gespielt haben, dummerweise mit einem Punkt verloren, da standen wir am Sprungball gegenüber. Der Clifford Lloyd, der sagt dir wahrscheinlich auch noch was.
Ja.
Ja?
Eingebürgerter Amerikaner im Spanischen.
Ja, genau. Ja, ja. Einer der Eingebürgerten, der Brabender, ist der zweite sehr früh Eingebürgerter.
Ja, Wayne Brabender auch noch in den 70ern eingebürgert worden.
Ja, und hier haben wir phasenweise da auch Eurocup gewonnen und so weiter. Da stand ich dann beim Sprungball und da sagt der Louis zu mir: Denk bitte dran, spiel nicht so gut. Du spielst im nächsten Jahr bei uns.
Auch nicht schlecht.
Ja, ich bin aber nicht schuld, dass wir verloren haben.
Ich meine, du hast ein herausragendes Turnier gespielt. 15,9 Punkte im Schnitt, das muss man erst mal auflegen bei Olympia. Das Sportliche hast du jetzt schon ein Stück weit beschrieben. Wie hast du das Flair wahrgenommen? Wie hast du auch den Stimmungsumschwung durch das Attentat wahrgenommen? Erzähl mal davon ein bisschen.
Also wenn du gerade noch die Statistik nennst, das Peinlichste an der ganzen Geschichte, und das symbolisiert auch den schwachen Start des Basketballs, wir sind als Spieler nicht informiert worden über die Statistik bei den Olympischen Spielen. Okay. Ich habe 20 Jahre lang vom russischen Freund Unterlagen bekommen, wo ich das gesehen habe, was du gerade gesagt hast.
Okay.
Da wurde gesagt, beim Rebound lag ich auch so gut, und dann hat er mir ein paar Spiele gezeigt und sagt, da war der Holger Gschwindner besser, aber sonst bist du ganz gut zurechtgekommen. Aber was hast du gerade gefragt?
Wie du das Flair wahrgenommen hast und wie den Stimmungsumschwung nach dem Attentat?
Also das Flair war herausragend. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, dass wir auch während des Aufenthaltes öfter in Schwabing waren.
Darfst du gerne. Norbert, wir sind jetzt 52 Jahre später. Also dir kann jetzt keiner mehr was. Du kannst hier alle Geschichten rauslassen.
Ja, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Also wir haben uns da erholt in Schwabing. Das war so easy. Wir sind dann auch ein bisschen länger geblieben. Und das Tolle war, dass man dann ins Olympische Dorf raus und rein ging. Da gab es kaum Kontrollen. Wir konnten aber rein. Und dann sind wir halt relativ morgens früh gleich in die Kantine gegangen, weil die olympische Kantine, das war ein Wunderwerk. Und so haben wir dann gut gefrühstückt in der Kantine und dann ging es zum Training. Naja, und die Atmosphäre war fantastisch eigentlich. Man kann das immer nur wiederholen. Es sind da etliche Bücher darüber geschrieben worden. Die ganze Stadt München hat das angenommen. Und das ist natürlich dann plötzlich kaputt gegangen durch das Attentat. Wir hatten also relativ engen Kontakt auch mit den anderen Sportlern. Wir sind immer mit den Kubanern im Bus gefahren, haben aber weit weg von dem Ort des Attentats gewohnt, haben das dann quasi auch per Mundpropaganda gehört. Da war ja mit den Medien auch noch nichts. Und hat uns brutal in den Rücken geschossen. Und das ging dann auch so weiter, dass wir gar nicht mehr Lust hatten. Wir haben dann noch ein Spiel gehabt gegen Australien und dann unter uns gesagt, nee, oder einige, wir wollen nicht spielen. Dann saßen wir da, die Schuhe waren noch nicht geschnürt und dann hat der Avery Brundage über Lautsprecher gesprochen, the games must go on. Und dann haben wir die Schuhe wieder angezogen und haben nochmal gegen Australien gespielt, aber da dann auch verloren. Also ging alles den Bach runter. Viele sind da doch nach Hause gefahren. Wir hatten ja die Option, da etliche Tage noch zu investieren und kennenzulernen, andere Sportarten zu sehen, das war ja auch fantastisch, aber das passt natürlich nicht in einen normalen Alltag. Aber das war dann vorbei, als wenn uns einer ein Messer in den Rücken gestochen wird. Für mich persönlich jetzt. Das eigentlich, das kann man ja jetzt gar nicht nachvollziehen, ohne unsere Medien, dass da nichts lief. Ne? Dann gab es am nächsten Tag in der Süddeutschen Zeitung ein Foto, wo irgendwie dann, oder später, wo dann das bereitgestellte Flugzeug dargestellt wurde. Aber sonst war das alles nur Mundpropaganda. Ist auch niemand hergegangen, hat das im Detail erläutert. Ne? Kann man sich nicht vorstellen, Leute. Er hätte das ganze Olympische Dorf plötzlich auf dem Smartphone gehabt, heutzutage.
Richtig. Gab es auch mal Ängste?
Das verstehe ich.
Zweifel hast du gesagt, dass du eventuell auch da abreisen wolltest. Hattest du auch mal Ängste, weil man ja eben nicht wusste, was da eigentlich passiert?
Nee, das war das, nee, deshalb nicht, weil das eben nicht so kommuniziert wurde. Das war fremd eigentlich. Oder auf dem Papier.
Ich glaube, kommen wir zum Sport. Da habe ich nämlich zwei Fragen, Stefan, Entschuldigung. Einmal. Du hast gesagt, wahnsinnige Stimmung auch in München. Wie war es beim Basketball? Waren die Hallen voll? War da Euphorie? Waren das die Hallen, die du in deinem Basketballleben vorher noch nie so voll gesehen hast?
Ja, die waren sehr voll, aber recht fachkundiges, gemütliches Publikum. Marco Pirsic hat plötzlich noch gesagt, dass bei Bayern München jetzt 28 Spiele ausverkauft gewesen seien. Und da ist natürlich eine tolle Atmosphäre, weil das eben auch die alte Olympiahalle ist. Ne? Also die war voll, aber eher so sportlich orientiert.
Und dann habe ich noch eine Frage, bevor Stefan wieder loslegt, weil ich da in der Recherche drauf gestoßen bin. In München war ja auch vielleicht einer der skurrilsten, wenn nicht das skurrilste Basketballspiel ever, das Finale USA gegen UdSSR. Ein gewisser Sepp Blatter, den wir nach alle kennen, saß am Zeitnahmetisch und irgendwie hatten die da wohl Probleme, weil die andauernd die letzten 3 Sekunden nochmal gespielt haben, damit dann die Sowjetunion gewinnen konnte. Die USA war vorher ungeschlagen, 63 Spiele in Folge gewonnen, aber die UdSSR wurde Olympiasieger. Das war alles sehr, sehr komisch. Wie hast du das mitbekommen? Warst du in der Halle? Hast du es verfolgt?
Ja, ich habe mich gefreut. Also wir hatten über die Vorbereitungsspiele sehr engen Kontakt zu den Russen. Die haben uns ja auch mit etlichen Produkten aus der Sowjetunion beglückt, die wir ihnen abgekauft haben, Kameras und diese Püppchen und so weiter. Ich kenne auch eine Menge Namen noch. Kann ich vielleicht einen Stefan sagen. Also waren befreundet und ich habe mich gefreut, dass die damalige Sowjetunion da gewonnen hat. Über die Hintergründe des Ablaufs habe ich kürzlich nochmal von jemandem gehört, der war Zeitnehmer, ein guter Bekannter aus Dortmund. Den habe ich jetzt beim Olympiamuseum noch getroffen. Und der hat mir gesagt, man habe dann danach in den USA einen Film gedreht. Da gibt es also einen halbstündigen Film, der über die Niederlage berichtet hat, und wie die Amis das so machten, als wenn der Musk da viel verrückt gebrüllt hätte. Naja, und er wusste, dass das eben, naja, also nicht so ganz gelaufen ist. Aber sportlich war es okay.
Genau. Übrigens, die Silbermedaillen der US-Boys sind heute noch im Tresor beim IOC in Lausanne, wurden nie abgeholt von den Amerikanern.
Echt? Ja,
Wirklich, so ist das.
das
Krass,
passt zu den
schöne Geschichte.
College Boys.
Schöne Geschichte. So, Stefan, du hast Aufschlag.
Ja, was ich dich fragen wollte, Norbert, wir waren jetzt bei Olympia. Wärst du gerne nochmal 25, Entschuldigung, 50 Jahre jünger und würdest mit Dennis Schröder und Co. nach Frankreich fahren?
Ja, sicher. Da müsste nur meine Rolle definiert werden. Ich hab nämlich vorhin mal überlegt, als ich da auf euch gewartet habe. Und da sind mir so, ich nenne die Namen mal, auch etwas längere Leute eingefallen. Der Herr Sabonis, Stefan, der ist ja noch bekannt, ne?
Hallo, also ich behaupte manchmal, wenn er sich nicht die Achillessehnenverletzung zugezogen hätte, würden wir heute über ihn als einen der besten Center aller Zeiten sprechen.
Ja, der Sohn ist ja auch nicht schlecht. Dann der Jokic ist ja auch nicht schlecht aktuell. Auch ein großer, 2,11. Der Sabonis war 2,21. Dann gab es noch einen Cayman. Er hat mit dem Dirk Nowitzki zwei Meisterschaften gespielt, also Europameisterschaften. Und wenn man sich die so anguckt, ich sage es mal ganz konkret, über die Jahre hinweg, in der letzten Zeit, habe ich immer gesagt, ich gucke also nicht so viel NBA-Spiel, aber ich werde kirre. Das sind ja alles Vierer, die da rumlaufen. Es gibt dann kein Brettcenter mehr, gar nichts. Und dann gibt es hier dieser Cayman, der hat noch so Brettcenter gespielt. Der Sabonis, der konnte schon viel mehr, der konnte auch alles. Und dann der Jokic kann auch alles. Und dann habe ich auch noch den Vogtmann da stehen, das ist ja auch so eine Kategorie, der kann auch alles. Und ich hätte gern gewusst, was der Gordon Herbert mir dann eine Rolle zuweist, weil als ich in Leverkusen gespielt habe, war ich nur der Brettcenter, der gepflückt und geblockt hat. Und da war sogar für mich Dribbeln verboten. Das soll man heute mal den Vogtmann sagen, mit 2,11.
Nein, die Zeiten ändern sich. Du hast über Rolle gesprochen. Der nächste Schritt in deiner Karriere war Real Madrid. Mit welchen Erwartungen bist du da hingegangen? Und wie sah dann dort deine Rolle im Team aus?
Bin da sehr gut aufgenommen worden. Ich bin ja mit meiner Frau hingefahren. Ich war da schon verheiratet. Das war für die Spanier auch was ganz Tolles. Weil auch in der Halle die Spielerfrauen, wenn sie noch nicht definiert waren als Frauen, auch ganz woanders sitzen mussten. Meine Frau hatte dann Ehrenplatz. Und das war also recht guter Einstieg. Das war alles relativ easy. Abgesehen davon, wir sind mit dem VW da runtergefahren und sind in Frankreich beklaut worden, dass unser ganzer Hausstand weg war. Und ich stand da auch ohne meine Olympia-Klamotten, das war alles weg. Und dann habe ich, das konnte man dann auch nicht mehr über das Smartphone rüberbringen. Ich habe angerufen und gesagt, ich komme etwas später, ich muss doch das der Polizei klären. Und dann haben die das so entgegengenommen, ganz professionell. Und dann habe ich gleich einen Briefumschlag von 1000 Dollar bekommen und sage, ich soll mir wieder ein paar Klamotten kaufen. Also sportlich war ich der Brettcenter, nee, der Center. Und habe von Anfang an gemerkt, dass er wurde technisch und kämpferisch und von der Intensität her auf völlig anderem Niveau gearbeitet. Ich spreche immer von der Situation, wenn ich habe mich früher öfter auf Post gesetzt. Also es gab da früher auch so ein UCLA High Posting, das du auch kennst. Und wenn ich hier stand, in Deutschland vorher, habe ich den Ball hochgehoben und habe gesagt, so, jetzt guckt mal, wer den Ball haben möchte. Und in Madrid konnte ich das kaum ein paar Sekunden machen. Da ging das schlack, zack, 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 da flogen die Hände rum. Aber nicht foulmäßig. Und die Intensität ist natürlich auch daraus zustande gekommen, dass man wie verrückt trainiert hat. In der Vorphase der Saison haben wir dreimal am Tag trainiert. Dreimal volle 2 Stunden am Tag trainiert. Und dann zwischendurch mit der Frau was essen oder auch mal ins Kino gehen und dann wieder in die Halle und wieder in die Halle. Das Schönste war, dass wir waren in der Obhut ja, von einem Hausmeister oder wie das heute sagen, wie man das auch nennen mag. Ein guter Kerl, der uns alle Klamotten gewaschen hat. Das heißt, zu jedem Training waren dann meine Binden wieder gewickelt, mein Suspensorium hing an der Wand. Das war alles frisch. Und so haben wir das 3 Monate lang. Und das mit der Integration fällt mir da gerade auch so ein Aspekt ein. Als ich da angekommen bin, da habe ich mit dem Brabender, der hatte ein paar Deutsch, kannte ein paar Deutschbrocken von seiner Familie, Deutsch gesprochen, so ein bisschen, mit den anderen Englisch und mit dem Trainer Französisch. Also das klappte schon, das ist ja heute auch immer noch so ein Thema, wie geht das überhaupt? Aber dann, nach 2 Wochen, hat der Trainer zu mir gesagt: So, Roberto, kein Wort Französisch mehr, kein Wort Deutsch und kein Wort Englisch. Ich musste Sprachkurses machen mit meiner Frau und auch sonst mich zurückhalten mit Fremdsprachen. Wir sind da sehr oft durch Spanien gefahren, wenn wir da irgendwo im Hotel waren, saßen wir alle zusammen feierlich, haben immer gut gegessen. Und dann durfte ich immer ansagen, was es da für Essen gibt, wie das heißt. So habe ich dann relativ gut Spanisch gelernt.
Es gab zu der Zeit noch einen Deutscher bei Real Madrid im Fußball, Günter Netzer. Hast du den mal
Ja,
getroffen?
und zwar, da habe ich noch, hätte ich jetzt, muss ich mal schnell rauskramen. Also ich hatte mich entschieden, dann wieder nach Hause zu gehen. Und wir hatten da ein Apartment recht abgewohnt. Das gehörte dem früheren Fußballspieler. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. So ein ganz alter alter Star mit
Die
S.
Stefano
Ja,
Puskas.
genau, die Stefan. Ja. Und dem gehört das Apartment. Der hat auch immer die Miete nicht von mir nicht gekriegt. Aber, aber dann kam der Netzer an und hat Hallo gesagt. Und ist postwendend wieder abgehauen, weil er nicht sauer war, dass sie ihm so ein Apartment angeboten haben. Er ist dann ins Interconti gezogen, ins Hotel. Und das war ja der Beginn auch von deutschen Stars eigentlich. Der Betreuer vom Basketball. Er sprach gut Deutsch und der hat nach und nach auch die ganzen deutschen Spieler betreut. Das war relativ easy. Deshalb ist das mit dem Netzer auch so gut gegangen. Dann kam es ja mit dem Stielike
Ja,
und
davor kam Carl Breitner kam noch vorher.
Paul Breitner funktionierte auch. Und die haben sich alle dem Kodex da angepasst. Man musste ja auch noch, als wir kamen, wir kamen doch zu Francos Zeiten. Also der Faschismus war da noch virulent und wir haben da einige Dinge mitgekriegt, so von Polizeibewachung und so weiter. Aber das ganze Leben war für uns so angenehm, auch eben auch mit meiner Frau, das hat diesen Aspekt über den Hintergrund gedrückt. Ach so, ich fühle gerade noch ein wenig Zuschauer. Olympische Spiele, ne? Da sagte ich, ja, war ganz gut besucht. Wir haben in Madrid Europapokalspiele in Tel Aviv gehabt. Da habe ich zum ersten Mal vor einer vollen Halle gespielt. 12.000 Zuschauer. In Leverkusen waren zwar baupolizeilich zugelassen, 1.500 irgendwo. Ne? 12.000 Zuschauer. Das Unangenehme, nicht nur Kuriose, sondern Unangenehme war, dass der ganze Spielfeldrand besetzt war mit Rollstühlen von Kriegsverletzten. Da war da gerade der Sechstagekrieg, war beendet und da waren sehr viele Kriegsverletzte in der Halle.
Du hast das jetzt alles beschrieben, hast gesagt, es war eine tolle Zeit, auch für deine Frau. Warum habt ihr euch entschieden, nach 2 Jahren nach Deutschland zurückzukehren? Wieder.
Ja, im Augenblick, also ich bin froh, dass ich mein Studium zu Ende gebracht habe. Also ich habe durch Basketball anfangs auch durch Olympische Spiele mit Freisemester und ich habe auch zwischendurch noch Ersatzdienst gemacht, ziemlich viel Zeit verloren. Und ich hätte da wahrscheinlich den Faden verloren. Also eigentlich dumm. Also heutzutage hätte man da in Madrid eben weiter studiert.
Ja.
Ja, das ist ja heute völlig easy oder was auch immer. Aber ich bin lieben Gott dankbar, dass er mir nahegelegt hat, eben auch an den Beruf zu denken. Weil abgesehen von Madrid, das war ja kein Lebensunterhalt, den man da verdienen konnte.
Du bist Diplompsychologe und du hast für Bayer viel im Bereich Personalauswahl und Personalentwicklung gearbeitet. Wo liegen da die Gemeinsamkeiten und wo liegen die Unterschiede zwischen Sport und Business? Es geht ja immer auch um Teams.
Ja, das poppt ja ständig hoch. Also alle 14 Tage ist da ein Sportler aus der Leichtathletik oder was auch immer aufgerufen zu sagen, wo sind die Parallelen? Und ich sage dann auch immer, in dem Bereich sind transferable skills für Sportler lebenswichtig. Die lernen im Sport was, was sie dann später auch gebrauchen können. Aber zu dem Zeitpunkt war das eigentlich nicht so, dass man da Parallelen reflektiert hat. Okay. Das war dann höchstens, dass man sagte, seinerzeit gab es ja eben auch noch sehr konservative Chefs, dass man den dann mit einem Trainer verglichen hat und gesagt, das ist genauso ein harter Hund wie mein Trainer.
Du arbeitest jetzt, ich glaube, das kann man so sagen, deutlich weniger natürlich, aber immer noch so ein bisschen als Karriere-Laufbahnberater für junge Spieler. Was ist der Aspekt, auf den du diesbezüglich den Haupt- oder das Hauptaugenmerk legst, wenn du junge Sportler berätst?
Also wir haben das jetzt ja, wie gesagt, zurückgefahren und wir haben das von Anfang an der Laufbahn-Coaching genannt. Als ich da mit mehreren Spielern eingestiegen bin, also die bekanntesten für mich noch und freundlichsten waren die Spöhler-Zwillinge, die kennen Sie ja auch noch.
Ben und Tom, ja.
Die haben wir auch über Jahre betreut und wir haben die quasi in ihren außersportlichen Beruf hinein betreut, weil wir auch immer von Anfang an, vom Erstgespräch bis zur weiteren Entwicklung, Wert darauf gelegt haben, dass es um eine ganzheitliche Betreuung geht. Dass es über den sportlichen Aspekt geht und dass es über den beruflichen Aspekt geht. Das war vor 10 Jahren eigentlich noch eine ziemliche Ochsentour. Heutzutage ist man ja relativ flexibel, was eben die Studienmöglichkeiten anbetrifft. Von daher ist es relativ leicht. Aber das ist natürlich, wäre natürlich freischwebend im Raum, wenn das eben nicht auch eben mit pekuniären Sachen zu tun hat. Das heißt, also wir müssten auch gucken, wenn wir da so einen 80-Jährigen hätten, der dann irgendwie nach Bayern München wechseln will, dann kräftig verhandeln, um da so ein ordentliches Gehalt rauszubekommen. Ne? Also die paar Mäuse Honorar, die waren nicht so wichtig für ihn. Aber wir waren mit allen Spielern auch freundschaftlich verbunden. Oder sind es?
Und du hast dich sehr auch im Damenbasketball engagiert. Deine Tochter war Nationalspielerin. Lass uns mal kurz den Schwenk machen. Der Männerbasketball hat durch Weltmeistertitel profitiert. Jetzt haben sich die Damen für Olympia qualifiziert, was für den deutschen Damenbasketball ein Riesending ist, was, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren hätten wir gesagt, das ist relativ weit entfernt. Wo siehst du den deutschen Damenbasketball? Was kann Olympia bewirken?
Ich hoffe, dass sich da Strukturen entwickeln auf der Basis, schon allein durch die Präsenz. Also man hat ja jetzt festgestellt nach der Weltmeisterschaft, da sind auch ein paar neue, die sich angemeldet haben. Aber ich vermisse immer noch, dass es zum Beispiel einen Freiplatzboom gibt. Ich sehe das hier in Leverkusen, das ist doch mager. Das ist ganz lächerlich. Da läuft viel im Sande. Also ich bin natürlich heilfroh, dass die Damen, ich kenne jetzt, meine Tochter hat dann mit der Sonja Greinacher zusammengespielt, dass die denn so einen Sprung gemacht haben. Hat natürlich auch so einen USA-Hintergrund von der Entwicklung, ja. Aber wenn ich das mit meinen 10 Jahren, das war eigentlich eine Ochsentour als Vorsitzender, weil ich.
Du sagst als Vorsitzender, ich will es mal einfach ergänzen, du warst Vorsitzender der Damen-Bundesliga.
Ich war Vorsitzender der DBBL, der Damen-Basketball-Bundesliga, bin jetzt noch Ehrenpräsident und musste mich mit dem DBB und mit den Vereinen rumschlagen. Das war teilweise nett, aber teilweise auch unangenehm. Und das Problem war, da hat sich auch einiges getan, dass seinerzeit, man muss das nicht geringschätzen, die Vereine noch einen sehr hohen Anteil an der Ehrenamtlichen haben. Er lebte den Basketball die ganze Zeit von. Dann war das Marketing schwach, so die Medienpräsenz, die hat völlig gefehlt in den letzten Jahren. Jetzt hat sich das geändert. Und wenn es dann zu Medienmöglichkeiten über Streaming gab, bei Sport Total oder was auch immer, da habe ich gesagt, wir müssen bitte darauf aufpassen, dass die Kamera nicht unbedingt sich auf den turnerischen Lattenrost hinten konzentriert. Das sieht dann sehr nach Turnhalle aus. Und
Also,
es bringt so ein bisschen rüber, kleine Halle, 500 Zuschauer. Also da ist noch ziemlich viel im Argen. Und wenn man jetzt eure Damen da nochmal anhört, dann sieht man schon, dass das über die auch so einen qualitativen Sprung gemacht hat. Und ich hoffe, dass sich das auch niederschlägt in der Damen-Basketball-Bundesliga.
kurzer Hinweis, wir hatten nämlich einige Damen, gerne Reinhorn, Leonie Fiebig, Satou Savoyé, Marie Gülich, also wir hatten auch schon ganz, ganz tolle Basketballfrauen hier bei uns bei Talking Basketball.
Ich habe
Svenja
den.
Buchholz habe ich noch vergessen, die dürfen wir auch nicht vergessen, ne?
Als meine Tochter spielte auch in Oberhausen, wir haben die mit Marie Gülich seinerzeit immer von Leverkusen nach Oberhausen mitgenommen, kennengelernt.
Norbert, wir haben jetzt viel über Basketball geredet, wir wollen aber natürlich auch den Menschen Norbert Timm abseits des Basketballs ein bisschen kennenlernen.
Das finde ich interessant, bei dir merkt man immer, dass du
Was?
so ein bisschen intensiver reflektierst, was und sagst, dann weiß ich schon, jetzt kommt wieder ein anderer nachher. Okay,
Nein, also
ist gut, mach weiter.
was machst du sonst? Magst du Musik? Magst du, liest du, bist du ein Cineast, gehst du gerne ins Kino, magst du Filme? Für Olli immer ganz wichtig, kannst du kochen? Weil Olli ist der Kulinarikbeauftragte hier in unserem Podcast.
Ja, ich koche gerne, schon seit Lebzeiten. Also ich habe meinen Vater relativ früh verloren und musste da den Hausmann spielen. Und das war eine harte Zeit, aber da habe ich auch ganz gut kochen gelernt. Koche gerne, ich bin sehr naturverbunden.
Stopp, 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 beim Kochen müssen wir bleiben. Was ist dein Leibgericht? Was würdest du auftischen, wenn Olli und ich sagen würden, wir kommen heute Abend zum Essen, Norbert, kredenz uns etwas?
Das habe ich letzte Woche gerade für meine Familie gemacht. Soll ich die Schüssel noch holen? Da ist noch was drin. Königsberger Klopse. Königsberger Klopse.
Ja, lecker.
Kennst
Ich
du
probiere.
Königsberger Klops?
Mit
Okay.
Kapersoße, oder?
Mit roter Beete.
Ah.
Okay. So, du hast jetzt
Oder
erzählt.
Krümelgulasch. Kennt ihr Krümelgulasch?
Nee.
Das hat meine Mutter mir so gesagt. Das ist einfach Spaghetti Bolognese, zu Deutsch Krümelgulasch.
Okay. Gut. Du wolltest aber jetzt weiter ausführen, hast gesagt, du bist sehr naturverbunden, das heißt, du verbringst viel Zeit draußen.
Bis vor kurzem haben wir ein ziemlich großes Haus gehabt, das haben wir unserem Sohn übergeben. Und wir sind jetzt in die Mietwohnung, die wir früher hatten, die dann auch unserer Tochter gehörte. Dann haben wir so 90 Quadratmeter bei uns, wo sich auch unser Hund gut eingelebt hat. Und der Hund, der heißt jetzt nicht nochmal Charlie, der, von dem ich gesprochen habe, sondern der jetzige ist 11 Jahre alt geworden gerade und heißt Oskar.
Okay.
Haben wir in Frankreich gekauft, als ich mit einem Freund da Urlaub gemacht habe. Und der Züchter hat mir gesagt, das ist ein Setter Anglais Tricolore.
Okay.
Ein englischer Setter, dreifarbig. Schwarz, weiß, braun. Wunderhübsches Tier, hat noch nie geknurrt und gebissen. Also der Hund spielt eine große Rolle. Der determiniert eigentlich meinen aktuellen Tagesablauf. Morgens eine Einheit und nachmittags eine Einheit. Und die sieht bei mir so aus. Ich kann nicht mehr laufen, habe aber ein gutes E-Bike und habe den Hund mit so einer Führung dran. Muss ihn aber jetzt aktuell bei dem Wetter überzeugen, dass er mit mir rausgeht und läuft ein Stück. Also der, wie gesagt, nochmal so abgerundet. Ach so, ich bin politisch auch sehr interessiert, war auch teilweise, bin auch ein bisschen in der SPD aktiv, denke auch positiv über andere Politiker nach. Im Augenblick bin ich auch ziemlich vertieft in Aktien. Ich bin ja durch Bayer reingekommen. Wir haben ja früher sehr viel Gratisaktien bekommen. Und da hat sich einiges angesammelt. Aber die Bayer-Aktien sind ja von 140 auf jetzt 24 abgesackt. Und das muss ich wieder kompensieren durch andere Käufe.
Ein Tag bei Norbert Timm ist nicht ein langweiliger Tag.
Ja,
Das
es geht so, es
jeden
geht so.
Fall.
Also wie gesagt, Oskar bestimmt die Struktur und dann die Kommunikation mit unseren Kindern, die haben wir aufrechterhalten und das ist das auch Entscheidende.
Ich finde, dass Oskar Vorbild für Stefan sein kann, denn du hast wunderbar gesagt, Oskar knurrt und beißt nicht. Das finde ich eigentlich auch was für Stefan vielleicht auch
Ja,
wäre.
sehr schön, Olli, ja.
Gerne. Und zum Schluss vielleicht noch, weil ich deine Rückblicke in die Geschichte so toll finde. Du bist Meister in Spanien geworden, du bist Meister in Deutschland geworden. Wo feiert man denn Meisterschaften extremer? Weil tatsächlich habe ich irgendwo gelesen, in Leverkusen sucht man heute noch in irgendwelchen Ritzen Erbsensuppe.
Ja, das ist ja schon ein paar Mal erzählt. Das ist also so. In Spanien war völlig anders. Da wird gut gegessen, da kriegt man dicke Briefumschläge. Und ja, das ist, hat völlig anderen Charakter. Die Kommunikation ist eine andere. Das fällt mir gerade noch ein. Eine Sache in Spanien war auch ganz nett. Wir haben gegen die Fußballer Basketball gespielt. Fußball und Basketball im Stadion. Also da zählte ein Tor, 15 Punkte. Dann haben die Basketballer konnten ein bisschen Fußballer und die Fußballer konnten ein bisschen Basketballer. Das
Oh, schön.
war gestern schlimm. Aber du hast noch was anderes
Ja, was
angesprochen.
ist es mit der Erbsensuppe? Habt ihr euch
Also,
gegenseitig um
hier
geschmissen
muss
oder
ich,
was?
bin fünfmal deutscher Meister geworden,
Ja.
viermal Bundesliga. Die Zeiten haben sich geändert. Das war, würde ich so sagen, die ersten zwei Meisterschaften waren überwältigend, weil das überraschend war. Stefan, die erste Meisterschaft haben wir ganz knapp gegen Gießen gewonnen. Gießen hat auch mal guten Basketball gespielt.
Ja.
Ja,
Gießen war tatsächlich in jener Zeit wahrscheinlich euer härtester Konkurrent.
das war auch überraschend. Ich weiß noch, wie ich den Holger im Ball geblockt habe. Das sage ich ihm heute noch. Also feiern, ja, war so die erste Meisterschaft außerhalb in Dillingen. Wie haben wir gefeiert? Wir haben gern Bier getrunken und haben auch ab und zu mal im Bus, das ging ja früher noch, eine Wanne angesteckt. Jahre später, bei der dritten Meisterschaft, haben wir in der jetzt noch baugleichen Unsporthalle in Leverkusen gespielt. Und hatten da auch zwei Hausmeister, die uns da betreut haben. Und nach der Meisterschaft, da ging es eigentlich nur um Kleinigkeiten zu essen, sondern da ging es handfest um Bier und Erbsensuppe. Und die Hausmeister haben dann immer noch nach Jahren erzählt, hinten in den Räumen, wo die Gerätschaft abgestellt war, da war dann immer noch Erbsensuppe zu finden. Das war die Geschichte von der Erbsensuppe. Mehr nicht.
Heißt das, dass ihr nur Bier getrunken habt und die Erbsensuppe stehen gelassen habt und versteckt habt, oder habt ihr die durch die Gegend geschmissen?
Die Erbsensuppe war für die Zuschauer. Wir haben nur Bier getrunken.
Hab ich mir gedacht.
Diplomatische Antwort.
Habe ich mir gedacht. Und jeder kann sich was denken.
Ja, hier gibt ja auch ein Fußballer, ein bekennender Biertrinker von der Torwart von Leverkusen, der Finne, der ist auch ein guter Biertrinker. Das ist ja sympathisch. Also wenn man in Dortmund aufgewachsen ist, muss man einfach Bier mögen.
Absolut.
Das Kölsch ist wieder eine andere Kiste.
Absolut. Und ganz zum Schluss,
Das
wenn
Licherbier geht auch noch.
geht auch noch. Ganz zum
Da
Schluss.
fällt mir gerade ein, wegen Licherbier. Man muss sich überlegen, früher lebten wir von der Kommunikation, auch mit den Zuschauern in Hallen. Die waren voll, aber da gab es kein Spektakel, keine Böller, gar nichts. Und wenn wir in Gießen gespielt haben, egal ob wir verloren haben oder nicht, ich habe mich auch mit den Gießenern, wir waren Freund sozusagen. Ich habe mich aber während des Spiels auf die Gießener Bank gesetzt und habe mich da ausgeruht. Das war große Unruhe. Naja, wenn das Spiel zu Ende ging, dann war in Gießen tatsächlich so nebendran eine Halle auf und da gab es öfter Festivitäten. Und dann haben wir das Sportliche eben verlagert in den gastlichen Bereich. Aber das war Philosophie seiner Zeit. Ne?
Na, logisch. Ein Bierchen wird es wohl nicht geben in Paris bei unserer Mannschaft, aber wenn wir schon so einen Experten haben, der selber Olympia erlebt hat, kurzer Ausblick von dir. Gordon Herbert, haben wir gerade gehört, wird dir wohl keine Rolle geben. Nichtsdestotrotz wirst du wahrscheinlich gucken. Was traust du der deutschen Nationalmannschaft in Paris bei den Olympischen Spielen zu?
Also ich habe den Gordon Herbert auch schon ein bisschen näher kennengelernt, weil ich eine Zeit lang den Leon Kratzer mitbetreut habe. Und wir waren auch dann in Frankfurt und da ging es darum, ob der Leon in Frankfurt spielt. Und ich habe mich da intensiv mit dem Gordon ausgetauscht. Er ist ein guter Trainer, er ist nämlich Psychologe vom Beruf. Diplomierter, also nicht nur so Mentaltrainer oder was. Also ich bin da vorsichtig. Also die haben ja oft am Limit gespielt. Und wenn ich vorstelle, wie sich die Leute rübergebracht haben, Wagner und Obst und der Thiemann hat auch so eine bemerkenswerte Rolle gespielt als Flügel und Brett-Center und Details. Also die haben mich nur beeindruckt. Freudig erregt. Also ich weiß nicht genau, der wird ja auch noch mal reflektieren, ob es da eine Neubesetzung gibt. Also das sieht sich ja so aus, als wenn er da das beibehalten würde, den Stamm, den er da erfolgreich betreut hat. Man konnte ja diskutieren, ob der Pleister da noch eine Rolle spielt, aber der sprengt da wohl den Rahmen. Also eine Prognose wage ich nicht. Es kann auch sein, dass sie da richtig dass sie da untergehen. Hängt das davon ab, wie, weiß nicht, wie die Serben da sich darstellen und wie die Amerikaner aufgebaut sind. Hängt da viel vom Ströder ab, von der aktuellen Situation. Also untergehen ist zu viel gesagt, aber dass sie eben hart kämpfen müssen und dass es dann nicht so automatisch so gut ausgeht wie jetzt. Aber ich wünsche den Jungs alles Gute.
Das wünschen wir auch. Und der mahnende Zeigefinger ist vielleicht gar nicht so schlecht, um zu sagen, hier, das geht nicht alles von alleine.
Ich
Gute
glaube,
Arbeit.
das wissen Sie aber auch so. Ja, Norbert, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat uns sehr viele interessante Einblicke geliefert. Wir drücken dir natürlich vor allem auch gesundheitlich die Daumen. Man darf es ja sagen, wir haben es zum Einstieg schon gesagt, du wirst bald 75. Also, toi, toi, toi.
Muss ich noch was anhängen? Seid ihr noch da, oder?
Ja, wir sind noch da.
Meine Frau ist gerade 75 geworden, also da haben wir schon ein bisschen gefeiert, dieser gleiche Jahr. Und da hatten Bekannter hat mich vor ein paar Monaten angerufen aus Oberhausen und gesagt: Norbert, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich mach dir mal mit meiner Band ein Wohnzimmerkonzert. Sag ich, wie machst du das? Hier würde dir eine Wohnung mit meiner kleinen Gruppe. Und so fiel mir ein: Ach, können wir das am 13.06. machen? Da wird mein Frau nämlich 75. Ja, und dann kam die Band überraschend für meine Frau auch und hat den Geburtstag gefeiert, sodass das schon ein Stück von meinem 75. war.
Schön.
Dann
Aber
nachträglich alles Gute an die Frau, ne?
ja, euch auch.
Und
Euch auch.
Grüße, die herzlichsten Grüße auch an Oskar, dem neuen Vorbild von Stefan Koch.
Schnurrt nicht und beißt nicht. Ich werde versuchen, dran zu halten.
Aber ich werde die E-Mail-Adresse nicht mehr ändern. Nicht über
Auf
Charter.
Oskar, genau, auf Oskar. Und Norbert, danke für deine Zeit, alles Gute, bleib gesund.
Ja,
Das war.
schön, dich kennengelernt zu haben. Und Stefan, sehr
Bis
gesund.
bald,
Alles
hoffentlich.
Gute. Ja,
Alles
tschüss.
Gute. Das war
Tschüss.
Talk Basketball mit einer Basketball-Legende. Waren tolle Einblicke. Es hat Spaß gemacht, Stefan. Dir alles gut. Dir alles gut. Dir alles Gute auch dir. Ich kann nicht mehr reden.
Ja,
Und
danke euch, ebenso.
wir hören uns wieder
Wir hören uns wieder.
bei Talk Basketball. Ciao.
Doch.